Und nach einer halben Stunde wird der Film zu einem Sam Raimi-Film.
Oh, okay.
Sam Raimi ist der Regisseur. Hier spüre ich wirklich, hier ist Sam Raimi am Werk. Und danach habe ich echt so gedacht, oh, okay, I'm on board. Das ist richtig cool.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Film- und Serienpodcast mit mehr Facetten als die Spiegeldimension von Marvel, powered by Vodafone. Ich bin Fabian Douglas, der Moderator von diesem Podcast, und ich komme gerade von meinem Zug aus München. Da habe ich die Pressevorführung von Doctor Strange in the Multiverse of Madness geguckt. Ein Film, auf den sich Marvel-Fans schon sehr lange gefreut haben, der sehr viel Faszination auslöst und über den wir unbedingt reden müssen. Wir, das ist Lisa Oppermann, GigaTV-Mac-Kollegin und Quadratauge-Co-Moderatorin. Hallo Lisa.
Hallo Fabian.
Und Tim Seifert, Redakteur von Featured. Hallo Tim.
Hallo ihr Lieben.
Hallo, hallo. Schön, dass du dabei bist. Du hattest gestern noch ganz starke Kopfschmerzen. Es freut mich sehr, dass du dich erholt hast und dass du der Lisa und mir heute dabei helfen kannst, so auseinander zu klammbüstern, wie wir denn diesen Film finden. Denn so facettenreich die Spiegeldimension, so facettenreich das Multiversum ist, so facettenreich ist auch dieser Film. Und ich bin mir immer noch nicht ganz genau sicher, wie ich den eigentlich finde, aber da reden wir ja heute drüber. Aber bevor wir darüber reden, wollte ich euch mal als erstes fragen, welchen Film oder welche Serie habt ihr denn eigentlich zuletzt geguckt? Ladies first, Lisa?
Ja, da fragst du was. Also die traurige Wahrheit ist leider, dass ich als letztes eine Folge von den Kardashians auf Disney geguckt habe. Und es tut mir wirklich leid, Leute. Das ist die traurige Realität. Aber vielleicht ist es ja auch nicht die wahre Realität. Vielleicht ist es nur eine andere Realität, in der das geguckt wurde. Aber ich habe tatsächlich auch noch ein paar Folgen WandaVision gesehen, um mich ein bisschen drauf einzustimmen auf das Ganze hier.
Das war auf jeden Fall smart, denn also normalerweise ist es ja so bei Marvel-Filmen, man kann schon fast sagen, es ist eigentlich egal, ob man die Filme davor so richtig geguckt hat oder nicht. Die Filme sind natürlich dann besser oder man kann besser mitfiebern, wenn man die Filme davor geguckt hat. Aber so vom Wissensstand her ist es eventuell nicht ganz nötig. Bei dem Film, bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ich glaube, ich werde ihn jetzt in diesem Podcast Doctor Strange 2 nennen, ist es eventuell vom Vorteil, wenn man die ein oder andere Serie geguckt hat. Und ich glaube, mit WandaVision warst du schon auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Tim, was war denn das Letzte, was du geguckt hast?
Also ich habe jetzt zwar nicht die Prediger von Kim Kardashian und Co. angeschaut, was? Aber ich habe mir zumindest auch was mit Telepredigern eigentlich angeschaut. Besser gesagt, Tele-Evangelisten. Ich habe The Eye of Tammy Faye angeschaut. Mit Jessica Chastain und Andrew Garfield.
Oh, den muss ich auch noch gucken. Das habe ich irgendwie voll verpasst.
Der ist tatsächlich eigentlich ziemlich interessant. Das sind natürlich ganz obskure Gestalten und irgendwie auch so eine Welt, in der ich halt so null drin bin mit diesen ganzen Fernsehpredigern und so weiter. Aber es ist schon verdammt gut gespielt. Andrew Garfield ist auch cool, aber vor allem Jessica Chastain.
Wo kann man das gucken?
Das ist bei Disney Plus.
Auch bei Disney Plus. Die haben irgendwie so ein Fable für total verzerrte oder hinter Make-up und Prosthetics versteckte SchauspielerInnen. So ja wie auch bei Pam und Tommy. Über die Serie haben wir ja auch hier im Podcast gesprochen.
Ja, da kommen dann auch diese ganzen Marvel-Stars sind auf die eine oder andere Weise dann auch immer involviert in den ganzen Geschichten, ne? Also da in dem Fall jetzt Andrew Garfield vom letzte Woche irgendwann habe ich mal Fresh angeschaut, wo ja auch Sebastian Stan dabei ist. Dieser Kannibalenfilm da.
Oh Gott. Ja, der Kreis würde sich schließen, wenn jetzt Kim Kardashian in einem Marvel-Film mitspielt. Dann kommt alles zusammen.
Aber im Multiversum ist alles möglich, ne? Wer weiß.
Beschwöre es nicht herauf, bitte.
Oh Gott, was habe ich getan? Ja.
So, bei so viel Disney Plus muss ich mit ein bisschen Netflix dagegen halten. Ich habe All of Us Are Dead über. Ich war ja im Urlaub und da habe ich All of Us Are Dead fertig geguckt. Das ist eine koreanische Serie über einen Zombie-Ausbruch in einer Oberschule. Ganz cool, also typisch koreanisch, sehr blutig. Die SchauspielerInnen schauspielern manchmal so, als wären sie in einer Anime-Serie. Das finde ich nicht so geil, aber daran muss man sich irgendwie gewöhnen, wenn man asiatisches Kino anguckt oder asiatische Filme und asiatische Serien. Ansonsten aber ziemlich cool. Und natürlich habe ich die ersten Folgen von Better Call Saul geguckt. Da bin ich schon sehr gespannt. Die aktuelle Folge habe ich noch nicht gesehen. Habe ich auf Social Media habe ich natürlich mitbekommen, dass die wohl sehr, wie soll ich sagen, niederschmetternd sein soll. Ich muss mich noch irgendwie mit irgendwas muss noch irgendeine andere Serie oder irgendwas anderes bereithalten, falls mich das so erschüttert, dass ich danach ganz schlechte Laune habe. Mal sehen. Oha.
Ja, hebt ihr doch zumindest dann die nächste Folge Moonlight auf, noch einen Tag.
Ja, aber bevor wir durch ein Portal schreiten und über Doctor Strange in the Multiverse of Madness reden, erstmal ein wenig Werbung. Aktuell befinden wir uns ja noch in der MCU Phase 4, aber natürlich wird es auch eine Phase 5 geben. Unsere KollegInnen von Featured haben mal einen Blick in die Kristallkugel geworfen und zusammengetragen, was uns erwarten könnte. Featured ist Vodafones Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. Damit sind wir wieder zurück aus der Werbung. Und bevor wir über Doctor Strange 2 reden, ein Sequel, logischerweise gibt es auch einen Doctor Strange 1. Und da wollte ich mal so vorher von euch wissen, wie hat euch denn der Film gefallen damals, dieser?
Ja, da muss ich jetzt ehrlich gesagt erstmal zugeben, dass ich den wirklich lange nicht mehr gesehen habe. Also mindestens 3 oder 4 Jahre nicht mehr. Ich glaube, ich fand ihn damals okay. Aber jetzt, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich so super geflasht war. Es war dann viel so, weiß nicht, so Origin Story und dann chillt er da irgendwie und kriegt seine Ausbildung und alles und Mads Mikkelsen läuft rum. Ich glaube, ich sollte echt nochmal gucken. Aber ich glaube, am Ende, genau, weiß ich noch ungefähr, was passiert ist. Aber ja, es war jetzt nicht so, als wenn es mein Lieblings-Marvel-Film ever war, würde ich sagen.
Ja, also ich mochte den schon eigentlich ziemlich gern. Wie du schon sagst, er ist jetzt gerade erzähltechnisch sehr, sehr basic. Aber ich mochte ihn einfach so. Ich finde, er hat ganz gut geschriebene Dialoge gehabt. Ich habe auch eine gewisse Schwäche, glaube ich, für so diese Figur. Talentiert, bisschen Arschloch, aber hat es am rechten Fleck. Und ich mochte einfach, was da auch visuell passiert ist. Ich glaube, da war ja sogar einer von den Rick und Morty-Leuten mit involviert.
Würde Sinn ergeben, auf jeden Fall.
Wieder diese ganzen Spiegelwelten und also da kann man ja wirklich von Spiegelwelten eigentlich sprechen, wie die so kreiert wurden. Und das fand ich tatsächlich ziemlich cool und das hat mir auch ziemlich Spaß gemacht, da einfach zuzuschauen. Und das ist jetzt einer von den Marvel-Filmen, die für mich so simpel genug, dass ich ihn wahrscheinlich mit am meisten angeschaut habe. Also ich habe, das ist einfach so, Marvel-Filme und die Art von Marvel-Filmen sind immer so die ich mir dann auch sonntags, wenn ich einfach mal Kopf abschalten will, dann mache ich mir Doctor Strange rein oder Ant-Man.
Oh, ich glaube, jetzt muss ich den ersten aber auch nochmal gucken, weil jetzt erinnere ich mich gerade auch an diese ganze Spiegel- Multiverse-Verzerrungs, nicht Multiverse, aber verschiedene Welten-Action. Und das war, da sind ja auch die Häuser so ein bisschen Inception-mäßig,
ja, Inception genau auf Steroiden zusammen. War das, ja.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, mir ging es da eher so ein bisschen so wie dir, Lisa. Also ich habe ihn halt auch nur einmal gesehen und ich finde, es reicht auch. Ich fand ihn auch sehr, sehr langweilig. Also Doctor Strange finde ich als Figur okay. Wenn irgendjemand anders die spielen würde als Benedict Cumberbatch, der sich ja mit leicht überheblichen und hochtalentierten Figuren auskennt, wenn irgendjemand anders die spielen würde, die Figur, dann würde es wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Ja, aber wie du gesagt hast, auch der Bösewicht war der blass. Und was mich besonders ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass Doctor Strange ja eine der faszinierendsten Comic-Superhelden ist. Also er hat ja sehr spezielle Fähigkeiten. Er ist mit dem Multiversum verbunden und kann in andere Dimensionen abtauchen und hat halt Zauberkraft, was ja auch eigentlich ziemlich cool ist. Und davon, also da wurde eigentlich relativ wenig draus gemacht für meinen Geschmack. Also ich war dann doch ein bisschen enttäuscht. Und auch diese Spiegeldimension, die sieht zwar auf den ersten Blick cool aus, aber für mich war das dann irgendwann so CGI-Overkill, wenn ihr versteht, was ich meine. Also es war irgendwann dann zu viel und es wirkte dann zu künstlich und dadurch wirkte auch so die Action unglaubwürdig auf mich. Mhm. Also insofern bin ich jetzt nicht der Meinung, ich habe ihn einmal gesehen, so für das Hintergrundwissen, aber mehr muss ich ihn ehrlich gesagt nicht gucken.
Ja, da ist mir jetzt gerade auch aufgefallen, jetzt wo du es so sagst, optisch, wenn ich jetzt da, ich habe nicht viele Doctor Strange Comics gelesen, aber ein paar und die sind halt optisch oft so ein visuelles Woodstock im Prinzip. mit irgendwelchen Farben und kleinen Wesen, die überall rumschweben und auch wo irgendwie so die Geisterwelt so in die moderne Welt und nur Dr. Strange kann das sehen. Und das ist eigentlich mega interessant eigentlich gemacht in den Comics, und da ist schon natürlich schon auch eine ganz andere Farbpalette und visuell was ganz anderes los als jetzt letztendlich in den Marvels-Filmen, wo es dann wird fast schon wieder ein bisschen mehr gestreamlined wird halt wie in den ganzen Filmen eigentlich von denen.
Ja, genau, wie du sagst, also in den Comics ist das halt, also nicht, dass ich die Comics gelesen hätte, aber in den Comics ist das halt sehr fantasievoll, und wenn ich mir halt angucke, was zum Beispiel so eine Animationsserie wie Rick and Morty, die ist ja von 2013 oder seit 2013, was die so alles anstellt mit irgendwelchen Paralleluniversen und abgefahrenen Sachen, das ist halt schon richtig cool und fantasievoll, und der erste Doctor Strange-Film war dahingehend ja relativ fantasielos, würde ich fast schon sagen. Ich hake jetzt so ein bisschen auf Doctor Strange 1 rum, weil ich habe mich dann natürlich auch gefragt, inwiefern entwickelt sich das dann auch alles weiter so im Sequel. Also jetzt habe ich natürlich nur das Englische up the ante. Inwiefern wird da noch was draufgepackt, noch was draufgesetzt? Inwiefern wird das alles noch krasser? Und insofern würde ich sagen, das ist dann auch so mein Übergang da, dass wir mal sagen können, wie uns denn der zweite Teil gefallen hat. Keine Angst, wir sind jetzt am Anfang noch spoilerfrei, aber wir haben jetzt auch schon im Vorgespräch so ein bisschen gerätselt, wie wir denn eigentlich spoilerfrei so richtig über diesen Film reden können. Wir hatten da ja auch schon bei unserer Podcast-Folge zu Spider-Man No Way Home so ein bisschen das Problem. Also der spoilerfreie Part wird ein bisschen kürzer ausfallen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich am Anfang nochmal spoilerfrei drüber reden. Ja, Tim, wie hat denn dir das Sequel gefallen?
Okay, also jetzt schon mal vorab, ich muss jetzt aufpassen, dass ich eben nicht spoiler, weil quasi das, was mir in dem Film gefallen hat und das, wo es dann was mir nicht gefallen hat, sehr eng damit verwurzelt ist, wie der Film, aber auch die Handlung an sich eben aufgebaut ist. Und ich fand, um es jetzt mal kurz zu machen, mir hat er letztendlich ziemlich gut gefallen, aber erst so nach 30, 45 Minuten. Am Anfang war das für mich ein so wirklich größte Marvel-generischer Quatsch, wo ich keine Ahnung hatte, okay, was passiert hier eigentlich und um was geht's? Okay, es ist alles sehr gehetzt, aber es ist für mich halt wirklich so ganz gestreamlined Marvel, wo ich auch so das Gefühl hatte, da hat einfach das Studio gesagt, macht das so. Und nach einer halben Stunde wird der Film zu einem Sam Raimi-Film. Sam Raimi ist der Regisseur. Und dann merkt man, okay, hier spüre ich wirklich, hier ist Sam Raimi am Werk. Und danach habe ich echt so gedacht, oh, okay, I'm on board, das ist richtig cool.
So weit, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, das ist ein Sam Raimi-Film, ist ganz interessant, da will ich gleich auch nochmal drüber reden. Aber mir ging es genauso, also am Anfang, also der Film wurde tatsächlich im Laufe der Zeit, im Laufe der Laufzeit des Films immer besser und besser. Lisa, wie hat denn dir der Film gefallen?
Ja, ich fand ihn tatsächlich auch ziemlich cool, bis auch auf so ein paar kleinere Sachen, wo ich so dachte, ach Disney, ach Mann, naja, egal, oder nicht egal, aber ist dann so. Aber mir ist es auch so ein bisschen aufgefallen, was Tim gerade meinte, am Anfang ist es halt wieder so, Marvel-Leute stehen auf einer Straße und dann passieren marvelige Dinge. Und irgendwann, also ich habe jetzt auch, ich muss zugeben, nicht so viele Sam Raimi-Filme, glaube ich, gesehen. Aber man hat auf jeden Fall später auch die Handschrift mehr erkannt und auch so ein paar Szenen, die wirklich so wirkten wie jetzt, weiß ich nicht, ich kann den Film jetzt vielleicht nicht sagen, weil es ein Spoiler wäre, aber auf jeden Fall aus vorherigen Filmen von ihm, die existieren, so ein bisschen rauskopiert wurden, vielleicht mehr oder weniger. Hm. Oder auf jeden Fall sehr stark angelehnt. Und ja, also ich hatte auf jeden Fall Spaß, aber wie auch schon, oder glaube ich, ihr beide meintet, das war ganz schön viel teilweise, also es ist echt schnell gewesen teilweise. Ich weiß noch genau, als ich Uncut Gems gesehen habe, wie ich danach auf der Couch lag und war so, oh, ich fühle mich, als wäre ich gerade irgendwie eine Stunde laufen war. Ey, super anstrengend. Und so ein bisschen in Ansätzen ging es mir auch so jetzt beim zweiten Doctor Strange.
Vielleicht liegt das nicht nur am Pacing des Films, sondern auch am Visuellen. Ja. Also ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, wenn ich sage, ich bin der Ältere von uns dreien. Und gerade am Anfang hatte ich ganz schön zu kämpfen und habe so leichte Kopfschmerzen bekommen. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen so mit Sam Raimi um uns geschmissen. Also der Regisseur Sam Raimi, falls ihr das nicht wisst, der ist nicht nur dafür bekannt, dass er die allererste Spider-Man-Trilogie gedreht hat, mit Tobey Maguire. Er ist auch bekannt für eine andere Reihe, nämlich für Tanz der Teufel beziehungsweise Evil Dead mit Tim, hilf mir schnell, wie heißt der
Hauptdarsteller? Bruce Campbell.
Mit Bruce Campbell, genau. Und die fing eigentlich an als astreiner Low-Budget-Horrorfilm und entwickelte sich dann immer weiter weg vom Horror. Es hatte immer noch auch Horrorelemente, mehr zu so einer Horrorkomödie, will ich mal sagen. Und dementsprechend waren natürlich die Leute sehr neugierig, als dann so ein großer Name wie Sam Raimi eben quasi zu seinen Comicbuchwurzeln zurückkehrt. Weil die Frage war dann auch so, ich meine, Scott Derrickson, der Regisseur, der vorher mit dem Ganzen verbandelt war, der hat ja auch gesagt, das wird der erste Horrorfilm im Marvel-Universum, im MCU. Kevin Feige hat das dann ein bisschen zurechtgerückt, hat gesagt, nein, es ist ein typischer MCU-Film, beziehungsweise es ist ein ein Marvel-Film.
Nicht, dass die Leute ihre Kinder zu Hause lassen und die dann nicht mehr da reingehen wollen.
Ja, genau, das kann man ja gar, also das wäre ja furchtbar. Er hat allerdings Horrorelemente und ich glaube, das ist auch das, was ihr meintet mit den Einflüssen von Sam Raimi. Da an einigen Stellen merkt man eben doch ganz eindeutig die Handschrift. Aber ich habe im Interview mit Moviepilot ein schönes Zitat von ihm gefunden. Also die KollegInnen von Moviepilot haben ihn interviewt und Sam Raimi war da sehr offen, was die Regiearbeit für Marvel betrifft. Er hat da nämlich unter anderem gesagt, Zitat, der wichtigste Job des Filmemachers ist es nicht länger, etwas Unerwartetes zu machen, das Publikum durchzuschütteln oder an einen anderen Ort zu bringen, sondern, Zitat Ende, was sein Job ist, er hat seine Arbeit damit verglichen, dass er quasi ein Brückenbauer ist. Also er wird hereingeflogen, um die weiteren Meter einer Brücke zu bauen und nach 15 Metern wird er quasi wieder abgeholt mit dem Helikopter und der nächste übernimmt. Das ist sehr treffend, aber auch ein bisschen ernüchternd, finde ich. Also weiß nicht, wie seht ihr das denn?
Also ich würde in dem Fall, gerade für seine Rolle bei dem Film, würde ich fast sagen, dass er gerade beim Brückenbauen am ehesten noch gescheitert ist, weil gerade so die Brücke quasi der Anfang zumindest, die Brücke etwas holprig ist, weil es vor allem quasi die Verbindung aus verschiedenen, also aus einer konkreten Serie, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt schon nennen sollte, da wurde einiges quasi als gegeben genommen, was aber für mich nicht genug war, um das, was dann letztendlich passiert, zu rechtfertigen, sondern da hat mir einfach was gefehlt. Und da hätte für mich mehr Storytelling passieren müssen, mehr Worldbuilding, um das so zu rechtfertigen, wie es letztendlich passiert ist. Und ich finde, am besten hat der Film eigentlich funktioniert, wo er quasi wirklich sein Ding meiner Meinung nach gemacht hat. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Einfluss das Studio dafür hatte. Aber es geht für mich zumindest so weit, dass ich sagen würde, manches Elternteil sollte sie fragen, ob sie das den Kindern den Film jetzt so zeigen wollen. Nämlich teilweise ist dieser Horrorpart schon ganz schön heftig, würde ich sagen. Hm. Für einen Marvel-Film brutaler, als ich gedacht habe. Und wenn ich so bedenke, dass bei Moon Knight im Vorfeld angekündigt wurde, oh, das wird die brutalste Marvel-Serie aller Zeiten, was ich bis jetzt noch immer nicht gesehen habe. Das würde ich eher über Doctor Strange 2 sagen jetzt. Das ist so
viel. Wobei man bisher auch da sagen muss, der ist ab FSK 12. Ne? Also.
Ja, aber.
Aber es ist schon so, dass also sie reizen das schon aus. Das würde ich auch sagen, ja.
Also ich als Zwölfjährige hätte das, glaube ich, nicht so gefeiert, so bei einigen Szenen da drin. Weil ich glaube, ich habe schon ein bisschen schlecht geschlafen.
Und ich meine, da explodieren sprichwörtlich Köpfe.
Aber ich glaube, wir unterschätzen da auch die Kinder ein wenig, also.
Die sind alle abgehärtet heutzutage, die
Kinder. Ja, heutzutage sowieso, aber ich glaube auch die so Abenteuerfilme von früher aus den 80ern, die waren auch teilweise ziemlich, ziemlich gruselig. Insofern, ich verstehe, was du meinst und ich würde das auch genauso sehen wie du. Also da, wo man wirklich merkt, okay, das ist so ein Sam Raimi-Einfluss, wobei man natürlich sagen muss, das Drehbuch hat jemand anders geschrieben, das hat Michael Waldron geschrieben, der vorher ja an der Loki-Serie gearbeitet hat und davor an Rick and Morty gearbeitet hat. Dementsprechend ist jetzt nicht so ganz klar, was ist wirklich Sam Raimi und was ist vielleicht auch nur aus dem Drehbuch. Aber trotzdem, so das, was wo wir jetzt so sagen, das ist ein Sam Raimi-Einfluss, wenn der durchscheint, dann wird der Film auch wirklich interessant und besser, als er vorher ist.
Also konkret ja auch, die Inszenierung verändert sich ja auch in gewissem Maß. Ich finde, man merkt einen richtigen Inszenierungsunterschied. Das ist ja das, was auch Lisa am Anfang gemeint hat, dass es am Anfang so, ja, ein paar Marvel-Dudes stehen auf der Straße, ein paar Marvel-Dudes machen das, aber es ist immer irgendwie so, es ist ganz schrecklich gewöhnlich irgendwie, wo ich dann echt schon am Anfang gedacht, oh, nee, und das CGI und blablabla. Aber später merkt man halt wirklich, wie irgendwie sich die Inszenierung verändert, wo einfach wo Spannung einfach nur durch Inszenierung aufgebaut wird.
Und dass er es auch schafft, so seinen Stil trotzdem in diese ja eigentlich noch so bunte oder artifizielle Marvel-Welt so mit reinzuballern. Das passt ja vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht zusammen. Auf jeden Fall, obwohl er ja schon mit Spider-Man dann auch Superheldenfilme gemacht hat.
Aber das war vor dem heutigen Marvel, also ja, so wie man Marvel heute kennt.
Ja, also es ist jetzt nicht, dass er daher so seine, sag ich mal, vielleicht dann Inspiration für das jetzige Marvel hat, aber dass er schon mal was mit Superhelden gemacht hat. Und dann war er so, vielleicht kann ich das benutzen für meinen neuen tollen Film.
Lisa, wem würdest du denn diesen Film empfehlen?
Oh Gott, das mir selber. Nein, oh Gott. Also Menschen, die, ich würde trotzdem noch sagen, eigentlich gerne Marvel-Filme gucken, aber vielleicht auch ein bisschen mal was Neues wollen oder so ein bisschen so sind wie ich teilweise so sind, so von wegen, es wird irgendwie immer mehr Marvel-Zeug rausgeballert, ist es nicht irgendwie alles so teilweise sehr gleich und dass da nochmal so ein bisschen was rauskommt für Horrorfilme. Also Horrorfans weiß ich jetzt nicht, ob ich das so spezifisch empfehlen würde, weil, wie ihr ja schon meint, es wurde ja so teilweise ein bisschen als Horrorfilm, obwohl dann zurückgerudert wurde, angepriesen. Aber der Fakt, dass ich es gucken konnte und nicht gruselig fand, und ich bin da wirklich sehr empfindlich bei Horrorfilmen. Ich habe von Sam Raimi auch nur von den Horrorsachen, glaube ich, Army of Darkness gesehen, und ich glaube, das ist auch eher dann schon diese Comedy-Richtung. Also genau. Ich weiß nicht, ob Leute, die jetzt so einen krassen Horrorfilm erwarten, dass dann so vielleicht ein bisschen enttäuscht sind. Aber alle Leute, die denken, oh, ich liebe Marvel, aber ich mag keinen Horror, die können sich das wiederum angucken, finde ich.
Und Tim, wie würdest du das ausdrücken?
Ja, ich glaube, ich wäre da ziemlich nah eigentlich bei Lisa. Ich würde auch sagen, das ist jetzt nicht unbedingt Horror im Sinne von, dass man sich gruselt, aber es bedient sich einer gewissen, ich würde mal sagen, Ikonografie aus aus dem Horror. Und hat dadurch einfach auch einen gewissen eigenen Stil, jetzt auch im Verhältnis zu dem eher glattgebürsteten restlichen Marvel-Zeug.
Ja. Das ist ja gerade was Marvel oft vorgeworfen wird, dass alles irgendwie sehr gleich ausschaut, dass von dem Color Grading her alles sehr, sehr bland ist. Und hier, kann eben Doctor Strange in the Multiverse of Madness ab und zu mal zeigen, was sonst noch so möglich wäre in der Filmwelt. Und wenn sich da Marvel in der Hinsicht mehr traut in Zukunft, wäre das sehr schön. Ich sehe das, glaube ich, so ähnlich. Ich weiß gar nicht, also klar, der Film ist halt für Marvel-Fans gedacht. Und das Problem ist eben, nun, Marvel-Fans sind Milliarden da draußen, weiß ich, kann man schon Milliarden sagen, aber Millionen, Abermillionen, insofern ist es natürlich immer noch eine große Gruppe. Aber ansonsten weiß ich nicht, weil wenn du den Film eben gucken willst, ist es eigentlich ein bisschen schwierig, da komplett ohne Vorwissen reinzugehen. Das würde ich tatsächlich zum ersten Mal so richtig sagen, dass das wirklich schwierig wird, den Film zu gucken, wenn man mit den anderen Marvel-Figuren davor noch nie wirklich in Berührung gekommen ist. Weil bei anderen Filmen hat mich das nicht so gestört, oder beziehungsweise ist mir das nicht so aufgefallen. Aber gerade bei Doctor Strange 2 wird es ein bisschen schwierig, wenn man davor die ein oder andere Serie oder den ein oder anderen Film nicht gesehen hat. Insofern, falls ihr da draußen den Film gucken wollt und nicht so sehr im MCU drin seid, lasst euch das eine Warnung sein. Geht vielleicht mit jemandem ins Kino, der sich da besser auskennt, damit ihr den oder diejenigen danach dann mit Fragen löchern könnt. Also Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist der fünfte Film der Phase 4 im MCU und der startet am 4. Mai 2022 in den deutschen Kinos. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Spoiler-Part. Also, wenn ihr Doctor Strange 2 noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt zum nächsten Kapitel vorskippen oder manuell vorspulen. Timecode dazu in der Folgenbeschreibung. Spoilerwarnung, Spoilerwarnung. So, jetzt können wir endlich mit Spoilern über den Film reden. Und das Wichtigste oder das, warum ich so gesagt habe, das ist so schwierig, über diesen Film zu reden ohne Spoiler, ist die Bösewichtin, des Films. Das ist nämlich die gute Wanda, die ja davor auch mit WandaVision ihre eigene Disney-Plus-Serie hatte. Ich frage mich gerade so, ob das eventuell auch so eine Marketingmasche von Disney ist, dass quasi sie ihre Filme so machen, dass man nicht mehr spoilerfrei drüber reden kann, damit alle ins Kino gehen müssen, um mitzureden.
Ah, das kann sein, weil sobald man dann irgendwie auf Instagram oder Twitter oder sonst wo ist, dass man dann gleich gespoilert ist und dann sind alle so, das geht nicht.
Ja, genau.
So schnell Kinokarten kaufen.
Ja. Ich glaube, das war auch das, was es war jetzt ein bisschen schwierig, das, so Gedanken zu lesen, vor allem hier so fern, also im Zoom-Meeting Gedanken zu lesen, ist besonders schwierig. Tim, war das, was du meintest, dass man da die ein oder andere Serie vorgesehen hat, dass genau. Wanda die Bösewichtin ist?
Ja, genau, das habe ich gemeint. Und da wollte ich jetzt gerade eigentlich auch, als du noch ausgeführt hast, wer das sehen sollte und dass man eben Sachen davor gesehen haben muss. Und da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Nämlich, ja, WandaVision bereitet es in gewissem Maße vor, also dass sie durchdreht ein bisschen und eine Stadt als Geisel hält. Aber für mich war das noch immer so als Übergang. Und deswegen meinte ich auch, dass es irgendwie, mich hat der Hubschrauber quasi zum neuen Marvel-Film quasi nicht so richtig ganz abgeholt. Weil ich das Gefühl habe, dass diese Entwicklung dann plötzlich von 0 auf 100 noch, ist für mich noch immer ein Unterschied, ob du eine Stadt als Geisel hältst oder ob du
das ganze Universum
umbringst, komplett fein damit bist, alternative Versionen von dir selbst umzubringen, geschweige denn, was weiß ich, wie viele Menschen sie in dem Film umbringt. Sie hat einen richtig hohen Bodycount so über die Laufdauer. Aber für mich hat das war zu gehetzt, so dieser Übergang. Es war einfach nur so, ja, übrigens, sie ist jetzt richtig, richtig böse.
Du wurdest quasi nicht mit dem Hubschrauber abgeholt, sondern du hingst so unten an so einem Seil oder an so einer Leiter und bist so gerade so mitgeschliffen worden, um nochmal deine Metapher aufzugreifen.
Oder eher vom Schnellzug überfahren worden und so einzelne Knochenteile werden so noch über die Ziellinie dann mitgezogen.
Wanda schmeißt die noch so rüber. Nein, du musst es verstehen, das ist die Verbindung.
Nee, aber deswegen bin ich mir gar nicht sicher, weil ich habe alles gesehen, ich bin auch Marvel-Fan und ich habe mich trotzdem nicht wirklich abgeholt gefühlt und hatte erstmal so ein paar Fragezeichen. Okay, habe ich irgendwie so einen Werbespot vergessen, wo irgendwie dieser Übergang erklärt wird oder sonst was?
Aber ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen, das heißt verwirrend. Eigentlich ist es ja vielleicht sogar ein bisschen logisch, aber vielleicht auch verwirrend, weil Wanda ja schon mal, also sie war ja nicht immer so komplett gut irgendwie. Also es gab ja immer schon so ein bisschen, wenn ich mich recht erinnere, so in ihrem Charakter so ein bisschen so ein Hin und Her. Und jetzt ist es so, jetzt ist sie wohl wieder böse. Und wie du meinst, jetzt ist sie auch richtig böse. So. Also manchmal bei ihrem Charakter, wenn man jetzt, glaube ich, wenn man jetzt alle Sachen mit ihr so auf einmal gucken würde, dann wäre man, glaube ich, irgendwann so voll, hätte man so Trust-Issues, wenn man einfach nicht mehr wüsste, ist jetzt ein Avenger oder ist jetzt...
Ja, aber es geht ja halt bei ihr auch ein bisschen hin und her. Also sie fängt ja tatsächlich an mit, bitte korrigiert mich, ist es in Age of Ultron, als Gegenspielerin der Avengers.
Mit ihrem Bruder, ne?
Genau. Mit ihrem Bruder, genau.
War sie dann nicht sogar noch bei Hydra am Anfang?
Ja, genau. Sie wird von Hydra, werden die beiden angesprochen und sie bekommen dann ihre Kräfte, beziehungsweise ihre Kräfte werden verstärkt durch Lokis Zepter.
Ah, die hatten noch so Experimente irgendwie auch. Und deswegen haben die,
Ja, also sie ist am Anfang eben eine Gegenspielerin und erst im Laufe des Films stellt sie sich dann auf die Seite der Avengers und sie muss auch immer wieder mit ihren Mächten, also sie hat auch immer damit zu kämpfen, dass sie eben eine der krassesten, der mächtigsten SuperheldInnen des Marvel-Universums ist. Also es ist halt einfach was anderes. Zum Beispiel Hawkeye, der schießt halt Pfeil und Bogen. Ja, der muss halt vielleicht damit zurechtkommen, dass er eventuell mal daneben schießt und jemanden anderen verletzt. Und Wanda muss eben damit zurechtkommen, dass sie zum Beispiel einen Sprengsatz versucht, in eine andere Richtung zu schnippen mit ihren magischen Kräften und dann fliegt ein Gebäude in die Luft, in der noch Menschen sind. Das ist halt nochmal was ganz anderes. Und insofern... Ja, wäre es jetzt so, könnte man jetzt darüber diskutieren, ist das jetzt wirklich eine stimmige Charakterentwicklung? Weil Wanda ist ja in der Vergangenheit auch immer wieder so damit konfrontiert worden mit ihren Taten. Und und jetzt, was sie tut, ist halt so nochmal eine krasse Stufe drüber, wie du gesagt hast. Also so eine Stadt irgendwie in Geiselhaft zu nehmen, ist das eine, aber dann eben Kamatage zu überfallen und da alle Verletzten auszulöschen, ist schon nochmal, also das ist halt Bösewicht-Shit.
Ich finde es schön, dass unser Level bei, ist eine Stadt, naja, ist schon okay, wenn man da mal so ein paar Geiseln nimmt für Wanda-Verhältnisse, das ist ja eigentlich noch im Rahmen, so, das ist so unser Level, auf dem wir uns bewegen. Aber ja.
Ja, an der Stufe, bei der Geiselnahme, konntest du halt noch immer in gewissem Maße rechtfertigen, dass es auch teilweise unterbewusst geschehen ist, dass sie mit ihren Kräften ja auch teilweise unbewusst quasi Einfluss einfach auf ihre Umwelt und ihre Gefühlswelt und so weiter und wie sie auch ihre Kinder geschaffen hat.
Aber haben nicht die Leute, also ich glaube, jetzt habe ich ja noch mal ein paar Folgen wieder vom Anfang gesehen, da gab es so eine Szene, wo, wir spoilern ja eh alles eigentlich, aber ja, nochmal Spoiler zu WandaVision, wo Vision, glaube ich, quasi an seinen einen Mitarbeiter so andockt und seine quasi sein Inneres, sein richtiges Inneres, was nicht von Wanda gerade manipuliert ist, also darauf zugreift und dann sagt er so, oh, ich habe voll krasse Schmerzen und alles ist so schrecklich und Hilfe, befrei mich und so. Also nach außen hin sind die wahrscheinlich nicht so gequält, aber wahrscheinlich von innen ist es so vom Ding her ja irgendwie auch dasselbe, was, naja, nicht dasselbe, ich meine, die leben an sich noch, aber schön ist es trotzdem nicht. Wanda macht einfach ein bisschen, dreht einfach ein bisschen ab irgendwie seit der Sache mit Vision. Das muss man einfach,
ja, muss man aber einfach jetzt sagen. Halt. Aber jetzt halt auf so einem Massenmod-Level halt.
Ja. Also wenn ich das jetzt richtig sage, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hat dich das tatsächlich gestört. Also du hast Wanda nicht als überzeugende Bösewichtin da wahrgenommen. Richtig?
Doch, ich mochte sie eigentlich schon dann quasi mit dem Endzustand. Sie als Bösewichtin fand ich eigentlich ziemlich cool. Und auch wie Elizabeth Olsen sie gespielt hat. Und sie hatte einfach schon einen herrlich fiesen, gefühlskalten Vibe irgendwie.
Voll.
Aber ich mag nur nicht quasi drehbuchmäßig, wie quasi der Übergang ist. Weil es im Prinzip meiner Meinung nach nicht stattfindet. Und das im Prinzip musst du einfach akzeptieren, dass das quasi, wie sie da hingekommen ist zu dem Punkt, dass das in vorherigen Filmen passiert ist und in vorherigen Serien. Ohne dass ich halt das Gefühl habe, dass die vorherigen Filme und Serien so weit gegangen sind, als dass es rechtfertigen würde, quasi, dass du so in den Film einsteigst. Also, dass du das als Ausgangspunkt nimmst. Nee, für mich hätten da noch einige Szenen einfach gefehlt, die diesen Übergang zu dieser, wirklich, zu diesem Schritt, der so weit weg ist von dem ursprünglichen, der das gerechtfertigt hätte. Aber ich mag sie eigentlich grundsätzlich so als Bösewichtin, fand ich sie eigentlich ganz cool.
Ich glaube, ich fand den Übergang gar nicht so schlimm, weil, wie gesagt, wenn man halt so bedenkt, so, sie hat Vision verloren, dann hat sie versucht, quasi Vision wieder herzubeamen, so, und sich ihre schöne, heile Welt quasi zu schaffen, und das hat dann auch wieder nicht geklappt, und, dass sie dann einfach, und das hat sie ja noch quasi ihre Fake-Kinder verloren, und sie hat irgendwie so im Endeffekt alles verloren, und sie hat ja schon, als sie jünger war, so quasi so die Schicksalsschläge gehabt, also das klingt ja eigentlich schon nach einer guten oder nachvollziehbaren Origin-Story für so eine Bösewichtin. Wobei ich sagen muss, dass, um dann wieder quasi sollte man Sachen vorher gesehen haben, sind, wenn man das vielleicht nicht kennt, jetzt WandaVision, oder sich nicht mehr so gut an vorherige Marvel-Filme erinnern kann, dann ist es vielleicht schon ein ganz schön großer Gap. So.
Aber verbessert mich, wenn ich falsch liege, aber hatte sie nicht am Ende von WandaVision freiwillig ihre Illusion aufgegeben?
Ja, aber trotzdem ist es ja so, also sie hat sich schon freiwillig gemacht, aber im Endeffekt hat sozusagen ihr Masterplan, wie sie ihr Glück dann bekommen kann, ja trotzdem nicht funktioniert, auch wenn sie es dann so aus eigenen Stücken gemacht hat. Aber so, sie hat es dann ja, also ist ja schon auch schwer dann gewesen, das so aufzugeben. Aber vielleicht gehen wir jetzt auch ein bisschen zu sehr in WandaVision-Struktur oder Storylines.
Ja, also ich wollte vielleicht doch noch was zu Wanda sagen in diesem Film jetzt hier. Also ich verstehe, was du meinst, Tim, dass das vielleicht für dich, dass sich das für dich zu abrupt angefühlt hat. Auf der anderen Seite war dem Drehbuchschreiber vielleicht auch wichtiger dieser Schockmoment oder dieser Twist, dass Wanda eben tatsächlich die Bösewichtin ist und nicht die Avengerin ist, die sich Dr. Strange als zur Seite holen kann. Und vielleicht ist das auch etwas, was sich so im Nachhinein erklären lässt, weil wir haben ja auch die eine Szene mit Überraschung mit Professor X, der dann in ihrem Geist eintaucht und dann so die gute Wanda unter diesen Trümmern findet. Und vielleicht ist es das ja, was das Ganze erklärt, dass dadurch, dass sie das Darkhold, also dieses böse Zauberbuch, dass sie das angefasst hat, dass sie sich darauf eingelassen hat, dass das so ihren Geist korrumpiert hat und die gute Wanda eben unterdrückt hat.
Nee,
so habe ich das zumindest interpretiert.
Da liest du die Szene aber glaub falsch, nämlich die Wanda, die unter den Trümmern ist, ist die Wanda, der Körper eigentlich gehört, nämlich Wanda, also die böse Wanda, macht ein sogenanntes Dreamwalking, also sie besetzt den Körper einer Wanda aus einem anderen Universum und diese, als Professor X dann in ihren Geist eintaucht, dann taucht er sieht er quasi die Wanda, der Körper eigentlich gehört, unter diesem Rubble.
Ach so.
Und er will das sie dann quasi befreien, dass sie quasi die böse Wanda aus ihrem Körper rauswirft.
Das stimmt. Okay, das habe ich dann falsch interpretiert. Okay, nehme ich das zurück, was ich gesagt habe. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich das mal jetzt vergleiche mit dem Bösewicht aus Teil 1, also Cassilius, dargestellt von Mads Mikkelsen, dann ist Wanda als eine Bösewichtin doch sehr viel cooler. Zum einen verstehe ich ihre Motivation. Mhm. Sie ist einfach dieses, was wir ja, Entschuldigung, später im Film eben haben, diese unaufhaltbare Naturgewalt, die halt wie so ein Serienkiller hinter unseren Helden und Heldinnen herläuft und einfach nicht aufzuhalten ist. Das fand ich halt einfach cool. Dann ist eben dadurch, dass sie eine Zauberin ist, ist auch sehr viel so audiovisuell möglich. Das fand ich schon auch ganz cool. Also wenn ich das jetzt mit dem Bösewicht aus Teil 1 vergleiche, ist das für mich also eine deutliche Verbesserung.
Definitiv.
Schon Upgrade, ja.
Aber wie gesagt, ich habe ja auch kein Problem mit WandaVision als Bösewichtin an sich.
Nur mit der Einführung.
Genau. Die Einführung ist für mich ein bisschen das Problem, weil ich auch so wenn ein Schockmoment nach, wann war das, 6-7 Minuten, nachdem der Film angefangen hat, dann funktioniert bei mir das so ein Schockmoment noch nicht. Da denke ich dann schon tatsächlich noch eher auf einer Filmebene und nach 6-7 Minuten ohne Aufbau ein Schockmoment, dann hat er bei mir halt gar keine Wirkung.
Da habe ich aber auch ein bisschen gebraucht, so, weil da gibt's ja diese Szene dann, wo genau Dr. Strange zu ihr kommt und sie chillt da irgendwie auf einer Wiese mit ganz vielen Apfelbäumen und ich war so, oh, ist aber nett mit Wanda dann. Ich meine, es war alles blöd für sie jetzt gewesen, aber immerhin hat sie jetzt so eine schöne Wiese und da ihre eigenen Bäume und dann so, oh nein, sie will das Universum an sich reißen. Naja, aber
Vielleicht hätte der Moment einfach besser gewirkt, wenn es nach einer halben Stunde oder so gewesen wäre.
Ich finde es gar nicht so schlecht, irgendwie mal in dem Fall mal überrascht zu werden. Auch wenn jetzt ja Sam Raimi anscheinend gesagt hat, dass man nicht immer von Neuem überrascht werden wollen muss oder so. Aber ich glaube, es verstärkt auf jeden Fall dieses Gefühl, was wir alle hatten, dass wir so durchgerusht werden durch die ganzen Multiversen.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, vielleicht kam das zu früh, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, nochmal eine halbe Stunde sinnloses CGI-Gekämpfe mit irgendwelchen CGI-Monstern, da war ich schon ganz froh, dass dann irgendwann Wanda als Bösewichtin etabliert wurde, denn das ist auch einer meiner Kritikpunkte an dem Film, die Action. Die Action wird später im Film, finde ich sie irgendwie deutlich interessanter und deutlich cooler, aber gerade am Anfang ist das doch sehr viel CGI-Geballer. Kriegt da leicht Kopfschmerzen, wenn ich mir das angucken muss. Und teilweise sieht es auch, also für meinen Geschmack, richtig schlecht aus. Also mir ist ganz oft aufgefallen, so dieses, okay, hier sind ganz eindeutig die Figuren nicht in derselben Szene oder nicht in derselben Ebene wie der Hintergrund. Das nennt man Compositing, also das Einfügen von oder das Zusammenbauen am Computer von verschiedenen Elementen. Da fällt zum Beispiel eine Szene ein, wo Dr. Strange und America Chavez auf dem Dach stehen, da sieht man ganz eindeutig, nichts davon ist echt. Alles ist ein Greenscreen. Ganz oft ist mir das aufgefallen. Und ich glaube sogar dieses, ich nenne es mal Hexentiara, das Wanda trägt, ich glaube selbst das ist CGI. Ich habe es nicht recherchiert, ich weiß es nicht. Aber ich hatte die ganze Zeit so den Eindruck, das wirkt irgendwie fake. Und das hatte ich an ganz vielen Stellen, dass das CGI einfach nicht überzeugend war, gerade am Anfang. Und das hat mich tatsächlich geradezu rausgerissen aus dem Film. Ist euch das auch aufgefallen?
Ich fand es jetzt gar nicht mal so dramatisch. Also ich habe auf jeden Fall schon bessere CGI gesehen und ich habe eher grundsätzlich so ein Problem, wenn es irgendwie ein bisschen, ich fand, es war eher so die Koordination außenrum, auch die Stunt-Koordination. Also dass es halt teilweise so aussah, als würden sie halt wirklich in der Luft rumfuchteln dann mit ihren Schwertern und so weiter. Gerade bei diesem Tentakelmonster da am Anfang. und hat irgendwie so diese billigen Kampfchoreografien, wo dann, oh, einer wird durch ein Fenster geworfen, deswegen kann er kurz nicht alleine am Kampf, kann er kurz nicht am Kampf teilnehmen, deswegen muss jemand anderes kurz alleine gegen den kämpfen und wird dann irgendwie hochgehoben. Und ja, irgendwie werden die auch noch 10-mal während dem Kampf irgendwie von einer Tentakel eingewickelt und müssen sich irgendwie befreien. Das war halt alles etwas meh.
Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das so schlimm fand eigentlich. Ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, wenn ich so Filme, vor allem welche, auf die ich mich freue, dann so zum ersten Mal sehe und dann auch so quasi in der Pressevorführung sitze, muss ich auch sagen, dass mir manchmal so CGI-Sachen gar nicht so doll auffallen, wie wenn eine Story unlogisch ist. Beziehungsweise in so Marvel-Filmen, also ich glaube, mir fällt schon so richtig schlecht das CGI auf, aber so in zum Beispiel Marvel-Filmen macht mein Gehirn da, glaube ich, manchmal so ein, weiß nicht, passt sich da irgendwie so ein bisschen an, weil es ja eben keine reale Welt ist oder eh alles so ein bisschen künstlich immer aussieht und ein bisschen sehr bunt ist und so und dann halt noch diese ganzen Farben und Formen auf dich raufgeballert werden, da ist man, ich glaube, da bin ich dann wahrscheinlich so unterbewusst ein bisschen so, ja gut, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen unecht aus, aber ist die ganze Welt nicht eigentlich unecht? Naja. Aber wenn wenn ich es jetzt auch mal angucken würde und drauf achten würde oder vielleicht auch dann nicht so mit dieser neuer Filmgespanntheit drauf gucke, dann ist es nochmal ein bisschen anders.
Ja, ich glaube, bei mir ist es halt auch immer so, dass ich schlechtes CGI grundsätzlich verzeihen kann, wenn die Art Direction interessant ist. Also wenn die Monster cool aussehen oder einfach die Sachen, die gezeigt werden, so interessant sind, dass es mir jetzt egal ist, wenn dann die eine oder andere Unschärfe oder dass es vielleicht nicht ganz rund aussieht oder so. Bestes Beispiel war für mich Mortal Engines, den ich noch immer ziemlich geil finde. Mit diesen, kennt ihr den Film noch? Mit den riesigen fahrenden Städten, die andere fahrende Städte fressen.
Das ist ein Film von Guillermo del Toro, oder?
Wenn, dann war er nur als Produzent beteiligt.
Ist nicht guck mal parallel.
Auf jeden Fall sah das CGI in sehr vielen Szenen sehr unsauber aus, aber die Ideen, die da hatten, waren einfach so cool, dass ich gedacht habe, ja, ist ja auch egal, solange die Idee gut ist.
Macht ihr mal eure Ideen.
Okay, ja. Ich habe der Guillermo del Toro mit Peter Jackson aus irgendeinem Grund verwechselt. Ich weiß nicht, sind beide Dudes, die ein bisschen dicker sind. Vielleicht deswegen, das stimmt schon, der ist von Christian Rivers inszeniert worden. Ja, ich glaube, was so mein Problem ist, ist weniger, also klar, das CGI reißt mich irgendwie raus, aber eben, dass es, also ich finde irgendwie dadurch, dass es so alles so over the top ist, dadurch wirkt auch die Action irgendwie inkonsequent für mich, also so im Sinne von, er wird halt gegen CGI-Monster gekämpft. Naja, am Ende des Kampfes, wer wird da wohl leben? Also das CGI-Monster oder unsere Helden? Das
Monster. Und das Monster reist dann weiter und kämpft gegen Wanda.
Ja, genau. Insofern, aber dann kann ich dann jetzt auch wieder das Ganze ins Positive drehen. Und zwar fand ich dann eben cool, als dann das als Wanda immer weiter als Bösewichtin inszeniert wird und dann eben halt sie auch einige von ihren Antagonisten dann recht schön platt gemacht hat. Und zwar ist es ja dann so, dass Dr. Strange mit America Chavez in ein Paralleluniversum oder in eine Paralleldimension reist, in der es die Illuminati gibt. Das ist, glaube ich, für Marvel-Comic-Fans auch ein ganz großer Moment gewesen. Wie war das? Captain Carter, also eine britische Version von Captain America. Dann Captain Marvel, eine schwarze Captain Marvel. Dann Mordo ist auch Teil der Illuminati, Professor X natürlich. Und jetzt bin ich auf euch angewiesen. Wie heißt der? War Black Book, der Typ, der
Black Bolt. Black Bolt. Interessanterweise ist er ja einer von den Hauptcharakteren gewesen in der komplett gescheiterten Marvel-Serie The Inhumans.
Ach ja, The Inhumans.
Das ist ja komplett gescheitert. Aber Black Bolt ist ja quasi der Anführer von den Inhumans.
Ja, okay. Und dann natürlich Reed Richards von den Fantastic Four, dargestellt von John Krasinski. Da haben sich einige im Kinosaal gefreut, als der aufgetaucht ist.
Da musste ich auch ein bisschen lachen irgendwie. Ich weiß nicht.
Wieso?
Irgendwie war das, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich da so nicht mit gerechnet anscheinend. Oder ich war irgendwie so, dass auf einmal das Flair von den Fantastic Four da war. Ich war so, ich weiß nicht.
Ja.
Kurz nicht drauf vorbereitet.
Naja. Entschuldigung.
Jetzt gerade auch nicht mehr sicher, wie bekannt es davor war, aber also es gab ja schon Ewigkeiten jetzt Fan-Mashups von John Krasinski als Reed Richards.
Ja, aber die sind anscheinend an mir vorbeigegangen. Naja.
Und dann ist halt die Frage, wie lange wird es die noch geben? Weil dann taucht eben Wanda auf und das, also ich habe mir das so notiert als ein The Boys oder The Invincible Moment. Und Wanda macht eben alle platt von denen und zwar also
bisschen eklig auch, ne?
Bisschen eklig. Also von Black Bolt, der explodiert sein eigener Kopf durch seinen eigenen Schrei. Reed Richards.
Also um es genau zu nehmen, Wanda zaubert ihm ja wirklich seinen Mund weg und dazu muss man, das wird ja, seine Kraft wird nicht ganz erklärt in dem Film, aber Black Bolt hat ja quasi eine tödliche Stimme. Also er hat zum Beispiel seine Eltern getötet, als er geboren wurde, und sein erster Geburtsschrei war schon so laut, dass es seinen Eltern das Fleisch von den Knochen runtergerissen hat. Und deswegen schweigt er einfach immer, nämlich schon das leiseste Flüstern von ihm tötet.
Ah, das ergibt Sinn, dass als er dann Captain Marvel meinte, dass er nie redet, so.
Genau.
Oder nur zu bestimmten Anlässen oder so.
Und dann zaubert Wanda ihm den Mund weg und er hat plötzlich so eine Panik, weil sein Mund weg ist, dass er schreit. Aber der Schrei kann nirgendwo hin und deswegen explodiert sein Kopf von innen.
Ich find's immer richtig eklig, wenn Leuten der Mund weggezaubert wird. Oder generell im Gesicht, wenn irgendwas irgendwo ist, wo es nicht sein sollte. Es ist wie bei, jetzt auch, ich glaube, im zweiten Fantastic Beasts oder so, wurde auch einer so der Mund weggezaubert. Und ich weiß nicht, irgendwie sieht's immer ein bisschen scheiße aus, weil da merke ich mich immer, dass, weiß nicht, dass so effekttechnisch manchmal ein bisschen weird ist. Aber nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das immer voll unangenehm finde, wenn Körperteile komisch sind.
Ich wollte nur sagen, also da hat Sam Raimi das FSK 12 oder ich glaube PG-13 ist es ja in den USA ordentlich ausgereizt.
Ja.
Also auch schön kreativ. Fand ich, also war das auch der Moment, sorry, ich muss jetzt wieder das Wort an Tim richten, Lisa, aber du kommst gleich dran. Du hast gesagt ganz vorhin im spoilerfreien Part, dass das so der Teil, also das irgendwie nach 30 Minuten oder so, hat dir der Film richtig Spaß gemacht. War das der Moment oder war das schon davor?
Nee, das war tatsächlich der Moment, in dem quasi, wo mir so klar wurde, okay, das ist Sam Raimi und er hatte jetzt einfach Bock, da ein bisschen mehr auf die Gore-Tube zu drücken. Also ich meine, Captain Carter wird ja, glaube ich, gezweiteilt von ihrem eigenen Schild und du siehst noch,
genau.
Wird relativ schnell weggeschnitten, aber du siehst noch wirklich saftig das Blut vom Schild runtertropfen und so weiter. Was mit Reed Richards macht, kann ich gar nicht richtig beschreiben, offen gesagt.
Ich glaube, er wird so aufgefleddert. Aufgefleddert und am Ende zerplatzt sein Kopf. Das ist auch schön. Und halt der Spruch vorher von Wanda, so, sie fragt ihn so, ja, hast du Kinder, lebt deine Frau noch oder irgendwie so? Und sie sagt dann so, ja gut, dann kann sich jemand noch um die Kinder kümmern und dann
pff, ja, das ist dieses Kinderthema die ganze Zeit auch echt durch den Film, auch in der Situation wieder so.
Aber das war echt so fucking badass, als sie das so sagt.
Aber was ich auch richtig badass fand, war, als halt die beiden Männer so schon voll richtig räudig da irgendwie platt gemacht wurden von Wanda und die beiden Frauen, die ja noch da waren, waren so, oder ich glaube, Captain Carter meinte von wegen so, ja, ich bin immer bereit. Oder irgendwie so ein richtig auch so einen coolen Spruch, als sie rauskamen, von wegen so, jetzt geht der Fun ja erst los so. Und dann hatten die ja noch alle zu dritt so ein richtig cooles Battle irgendwie. Und ich muss sagen, irgendwie freue ich mich auch, wenn man es jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen mehr gesehen hat, immer noch, wenn so ganz viele Badass, Superhero, Women oder nichts, dass Männer einfach so coole Kämpfe haben. Da bin ich immer so, weiß nicht, freue ich mich immer, das in Filmen zu sehen.
Ist dir das immer noch zu wenig?
Ja, oder ich glaube einmal ein bisschen das und außerdem bin ich einfach so diese Dürreperioden aus meiner Jugend irgendwie so gewohnt, dass man dann gefühlt immer so, weiß ich nicht, so Ellen Ripley hatte und so ein paar andere, die mal coolen Shit gemacht haben und das ist ja irgendwie gefühlt oder jetzt in meiner Wahrnehmung immer erst so in den letzten 5 Jahren mehr so Mainstream-Level, dass es auch Kämpfe gibt, wo halt dann, weiß ich, dass eben nicht nur dann die Männer kämpfen, sondern auch andere Leute. So, aber es ist meine Wahrnehmung so.
War auch auf jeden Fall ein cooler Moment, obwohl man dazu natürlich auch sagen muss, ich meine, das war ja wirklich so die Wegwerfriege, so die vier letztendlich, so die Leute, die einfach nur dazu da waren.
Um abgemetzelt zu werden.
Um zu zeigen, wie mächtig Wanda jetzt eigentlich ist.
Voll.
Und was für eine Gefahr, das war quasi so dieser Vormoment für den Slasher, was in einem Slasher-Film normalerweise ist, wenn der Polizist vorbeikommt, um zu helfen und dann erstmal eine Axt ins Gesicht bekommt. Und das war so ungefähr das Äquivalent dazu jetzt in einem Marvel-Film.
Stimmt, ja, und dann ist ja der Beginn von Zombie Wanda irgendwie auch gewesen, wo sie dann so blutgesplattert war auf einmal.
Ja, sie ist ja nicht ganz ohne Schäden dann auch vor allem durch Captain Carter hat ihr, glaub, schon ordentlich ein paar mitgegeben und so weiter. Sie war ja dann schon verletzt. Und dann ist sie noch durch barfuß durch Glas gelaufen. Dann ist
Aua, ja, stimmt. Warum machen das immer alle? Moon Knight hat das doch auch gemacht. Was ist das mit Leuten? Naja.
Vor allem, das war so unnötig. Die kann ja fliegen eigentlich.
Ne? Ja, stimmt. Aber wieso? Oder vielleicht war es so anstrengend, dass sie kurz ihre Flugkraft nicht mehr benutzen wollte. Dann ist nicht so anstrengend, durch Glas zu gehen. Also dann macht man das lieber. Das ergibt Sinn, Wanda. Ja. Good choice.
Nee, aber also was ich halt sagen wollte, ist, dass das ist halt so die Chance oder das Besondere vom Multiversum. Du kannst eben, wenn es das Multiversum gibt, dann kannst du solche Sachen machen, dass du so alternative Helden herbeizauberst und sei es nur, um sie irgendwie möglichst blutig umzubringen. Und das funktioniert, das wirkt halt einfach ganz anders, als wenn das irgendwelche CGI-Monster sind oder so. Deswegen ist irgendwie jetzt ein bisschen weird, dass ich so auf diesen blutigen Moment und auf das Töten von Menschen so abfahre. Aber das habe ich eben in einem Marvel-Film, sonst gibt es ist die Action so wenig konsequent voll, so inkonsequent. Und hier hat das tatsächlich mal Konsequenzen, wenn mächtige Wesen, wenn Superhelden und Superheldinnen aufeinander prallen, dass da auch mal, dass es da tatsächlich Opfer gibt. Das wird mir tatsächlich noch, also ist mir das zu wenig oft. Und hier wird das mal eben mit ganzer Konsequenz gezeigt. Das war schon ziemlich cool.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja. Wir gönnen dir alle deinen Kink.
Ja. Aber die Flipside ist natürlich, dadurch, dass du halt so ein Multiversum hast, ist es natürlich alles ein bisschen komplizierter. Ich glaube, Benedict Cumberbatch hat das auch in irgendeinem Interview gesagt, dass sie ab und zu so manchmal so, wenn sie so ihre Texte lesen oder so, wie ist das jetzt und wie war das noch? Und es ist ein bisschen komplizierter geworden, was sich in den berühmt-berüchtigten Exposition-Dumps äußert. Also ein Exposition-Dump ist, wenn Figuren in einer Szene am Tisch sitzen und einfach nur einen Sachverhalt dem Publikum erklären müssen. Und ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe versucht, während der Pressevorführung mir Notizen zu machen. Und gerade am Anfang war fast jede zweite Szene so ein sogenannter Exposition-Dump. Und auf der einen Seite ist es irgendwie nötig, also ist es wirklich nötig, wer weiß, kann man auch wieder drüber streiten, aber auf der einen Seite musst du es irgendwie machen, um so das Ganze, um so die Basis zu legen. Ich weiß nicht, wie, Lisa, hat dich das gestört? Weil, also ich fand es tatsächlich so, dass mir das irgendwann aufgefallen ist und dass ich das irgendwann nervig fand. Aber wie hast du das denn gefunden?
Ich fand es nicht so nervig, weil hatten wir ja dann ja auch einen neuen Charakter, den man so ein bisschen irgendwie auch erklären musste, was dann aber tatsächlich im Verlauf des Films dann irgendwie wiederum ein bisschen kurz gekommen ist, meiner Meinung nach. Und dann hat der Tim schon gesagt, dass wir ja schon so nach 6 Minuten oder so halt, oder 10 Minuten, 15, whatever, schon halt voll in diesen Wanda-Shift reingeworfen wurden. Und wenn man da am Anfang noch so ein bisschen dieses Erklärungsgedöns hat, dann ist das vielleicht für den Aufbau, also dann kann man das dadurch vielleicht wenigstens noch ein bisschen den Zuschauenden langsam ranbringen, weil sich dann ja nach einiger Zeit das komplett verändert hat, so die Wahrnehmung von, wie die Geschichte jetzt ist. Ja. Und ihr so? Hat es euch gestört?
Also ich fand es jetzt gar nicht so dramatisch. Ich fand, dass es zumindest, also ich fand es eher ja, dass es ganz gut aufgeteilt war, dass es irgendwie so Stück für Stück da Teile dann nachgereicht wurden. Ich fand jetzt aber nicht, dass es irgendwie so mega lange Szenen gab, wo jetzt irgendwie riesig was erklärt wurde. Jetzt mal abgesehen davon die Background-Story von dem anderen Doctor Strange, der dann von den Illuminati hingerichtet wurde.
Oh ja, stimmt.
Das war ein bisschen ein längerer Information-Dump, aber ansonsten finde ich, ging's halbwegs. Mich hat's eher hin und wieder gestört, wenn quasi so Sachen reingeworfen wurden, die dann irgendwie kurz erklärt wurden, aber dann irgendwie einfach liegen gelassen wurden, wie als Wong irgendwie erzählt, dass es irgendwie eine alte Legende gibt von Scarlet Witch und so weiter, die irgendwie die Welt beherrschen wird oder sonst was. Das wird nie wieder groß aufgegriffen, außer dass sie halt später in dem Tempel halt steht. Und ich dachte eigentlich, dass Wanda sich einfach selber den Namen Scarlet Witch gegeben hat, aber plötzlich soll das irgendwie so eine mythische Überkreatur schon wieder sein. Irgendwie fand ich es ein bisschen obskur.
Ja, mich hat eben auch ein bisschen diese Liebesgeschichte über mehrere Universen mit hier Christine und Dr. Strange genervt. Irgendwie, die haben da ständig so, oder er hat da ständig so von geredet und ja, I get it, es ist voll traurig, du hast sie in deinem Universum nicht geheiratet, aber irgendwie dann am Ende immer, wenn das so kam, die Beziehung von den beiden, war ich so, oh, ich will wieder das andere sehen, ich will wieder, dass irgendwer kämpft oder Scarlet Witch crazy shit macht oder so. Mhm. Ich fand das irgendwie, für mich persönlich war das mit Christine die nicht so interessant, obwohl es ja dann auch so ein, vielleicht ein bisschen dann ja auch die Motivation war, aber so als, ich habe da nicht so viel von gebraucht jetzt, muss ich sagen.
Ja. Das ist schon wichtig für den Charakter Dr. Strange. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie What If geguckt habt, aber da gibt's ja eine Folge,
gibt's auch einen Bösen, ne?
Die widmet sich eben Dr. Strange, der in einem in einer Dimension, in einer Ebene des Multiversums, ja, begleitet sie ihn bei der verhängnisvollen Autofahrt aus Dr. Strange 1. Und da ist es so, dass bei dem Unfall werden nicht seine Finger so schwer verletzt, sondern sie verliert ihr Leben.
Oh nein.
Und er versucht es, er benutzt den Zeitstein, ist es, glaube ich. Oder er versucht eben durch Zauber in der Zeit zurückzureisen und ihren Tod zu verhindern, was eben aber nicht möglich ist. Und dadurch gerät er auf den bösen Pfad. Also irgendwie ist das schon ein wichtiges Element seiner Figur. Wobei, ja, ich das natürlich, muss ich da schon zustimmen, es ist irgendwie weird, dass so das Glücklichsein oder dass sie so vom Film behauptet wird, du kannst irgendwie nur glücklich sein, wenn du mit dieser einen Person zusammen bist.
Ja, ich glaube, das hat mich nämlich genervt. So, dass er so eine Backstory hat mit ihr so an sich, in ein paar Szenen, okay, aber dieses, dass es da so von abhängt und das ist dann irgendwie am Ende vor allem auch so gehäuft, es kam mir so gehäuft vor. Ich glaube, das war auch.
Ich finde es halt immer, ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn ein Film quasi so zwei Parallel-Subplots mit Beziehungen haben. Also da gibt's ja auf der einen Seite jetzt eben das mit große unendliche Liebe, die alle Universen überspannt, und dann eben noch die andere, wo er quasi so eine Art kleiner Vaterfigur eigentlich für America Chavez wird. Und ich fand, dass eigentlich zu viel Fokus dann letztendlich eben auf die Liebesgeschichte gelegt wurde, obwohl eigentlich die Vaterschaftsgeschichte quasi und dass er da Verantwortung übernimmt und auch quasi einen Schritt zurück von der Macht eben wählt, fand ich viel interessanter und ja, war auch das, eher so das emotionale
das Thema,
Zentrum.
Ja. Genau, es war für mich auch eher so das Thema der Erzählung. Ich habe auch am Ende gedacht so, ja, also erstmal, genau, es ist das Thema wegen Wanda und Dr. Strange, aber Dr. Strange so am Ende des Films dachte ich von ihm so, oh, er ist eigentlich jetzt voll der Dad, so für die MCU-Kids, so erst mit Peter Parker und dann irgendwie jetzt mit, wie heißt er denn? America Chavez. Erst, er sollte einfach alle adoptieren.
Ja, was ich ein bisschen seltsam fand, ist, also ich glaube, das ist tatsächlich, habt ihr gut herausgearbeitet, das ist so der Grund, warum ich das nicht so überzeugend fand, weil sich der Film hier nicht so ganz entscheiden kann, beziehungsweise weil er eben, auf Englisch sagt man, to have one's cake and eat it all, also beides zeigen will, sowohl irgendwie diese Vater-Tochter-Beziehung als auch diese Liebesbeziehung. Und ich weiß, irgendwann im Verlauf des Films verbirgt sich ja America Chavez ganz stark für Dr. Strange. Und ich fand so, saß so im Kinosaal und fragt so, warum? Also du warst zu Beginn so super skeptisch. Und ich glaube, es gibt auch diese eine Szene, wo sie sagt, so Moment, du hast jetzt die Oberbösewichtin, du hast ihr gesagt, wo sie mich finden kann und die sie direkt hierher geführt. Mhm. Und er so, shit, ja, stimmt, habe ich. Und dann irgendwann gibt es so diesen einen Moment, wo er so ein bisschen ungeduldig ist und ihr vorwirft so, wie, du hast keine Kontrolle über deine Kräfte, das kann ja nicht sein.
Was ist los
und dann,
mit dir?
Ja genau, was ist los mit dir? Hier, schau mich an. Und dann hat er, glaube ich, ich vermute mal, dass so besinnt er sich kurz und hat vielleicht auch so irgendwie so Flashbacks, so wie er sich eben selber auch ganz am Anfang schwer getan hat mit seiner eigenen Kraft. Aber irgendwie fehlt mir da so noch eine Szene, um so diese Vater-Tochter-Beziehung so wirklich noch zu etablieren. Das ging mir ein bisschen zu hoppladihopp hinten raus.
Ja, ich weiß, welche Szene du meinst. Also ich weiß nicht mehr, wann die Szene war. Ich glaube, das war, als sie dann quasi mit den Illuminati und als sie dann quasi zusammen
mit Christine, ne? Als genau. Christine so war so, willst du schon wieder dieses doofe Buch? Und
genau,
dann in America so, nein, aber er ist doch jetzt ganz nett.
Ja, aber ja. Da hatte ich genau den gleichen Gedanken wie du, Fabian. Also da erinnere ich mich noch, dass ich genau dasselbe so, Moment, und warum vertraust du ihm jetzt so sehr? Nämlich bisher, wie du sagst, dafür hätte es eine Schlüsselszene in ihm gebraucht, wo er quasi das Vertrauen halt rechtfertigt, wo man halt weiß, deswegen vertraut sie ihm jetzt. Aber das gab es davor nicht wirklich.
Aber das soll ja eigentlich auch so das Herz, glaube ich, des ganzen Films sein, weil wenn ihr euch erinnert, ganz am Anfang auf dem, nach der Hochzeit, unterhält sich ja Christine mit Dr. Strange und sie sagt zu ihm, du willst immer auch das Messer führen und das Messer halten. Und das ist der Grund, warum ich konnte dich zwar respektieren, aber nicht lieben. Das muss ich mal gerade irgendwie aufschreiben, wie genau die, muss ich mal gerade eben gucken, wie jetzt genau die das Zitat war. Ich finde es jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, das sollte ja so ein bisschen so der Character Flaw von ihm sein. Also genau, er muss immer das Messer führen und das ist im Finale dann eben anders, dass so der Striking Blow kommt dann eben von America Chavez. Mhm. Ich glaube, das sollte so das, darauf hat, glaube ich, so der Film ein bisschen hingearbeitet.
Dass er ihr halt die Kraft auch nicht wegnimmt, wie die erste Variante von ihm es versucht hat in der entsprechenden, quasi entscheidenden Szene.
Ja. Genau. Also auf dem Papier wirkt das alles total stimmig, aber so mein Herz glaubt es nicht ganz. Also irgendwie fehlt da was. Normalerweise habe ich bei solchen Szenen immer irgendwie ein Tränchen im Auge. Aber irgendwie hat sie mich nicht ganz überzeugt.
Nee, Tränchen hatte ich irgendwie gar nicht im Auge bei dem Film, muss ich sagen. Also
ja,
hätte ich
also, ja. Ich glaube, vielleicht hat es auch tatsächlich was mit der Figur America Chavez selbst zu tun. Ich weiß nicht, ob die Schauspielerin Suchi Gomez, ob das an ihr liegt oder ob das daran liegt, dass die Figur im Prinzip nur ein Plot-Device ist.
Ich glaube, also das ist
oder? So eine total passive Figur, die zwar ab und zu versucht zu helfen, aber mehr oder weniger eigentlich die ganze Zeit durchgeschleift wird und dann im dritten Akt auch fast verschwindet. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das für mich nicht so ganz funktioniert hat. Wie ging es denn euch da?
Sie ist halt so ein bisschen so ein Mensch gewordener MacGuffin. Aber ich fand sie an sich gar nicht so schlimm. Mal abgesehen davon, dass ich sie als Figur immer gar nicht so ernst nehmen kann, weil ihr Vorname America ist.
Und das hat mich auch die ganze Zeit gestellt im Film. Ich war so, oh, es ist schon wieder so typisch, so Superhero, so.
Wiederum. Können die nicht einfach. Mensch gewordener Meme Generator eher, wo dann immer so, ist America fine? Und ich so.
Sind wir uns da sicher? Ja, ich glaube,
also ganz am Ende, wie war das noch irgendwie so, America, du hast viel Kraft oder viel Macht und du musst jetzt lernen, sie zu führen.
Und es war nicht so subtil alles irgendwie.
Ja, aber ich meine, also die Diskussion kommt ja auch mindestens 60 Jahre zu spät. Also ist es ja nicht wirklich, dass die USA irgendwie damit strugglen würden, dass sie die Vorherrschaft in der freien Welt irgendwie führen sollen oder so. Eher im Gegenteil, die wollen sich ja eher zurückziehen. Zumindest unter Trump war das so die Außenpolitik der USA. Also das wirkte sehr weird. Und das war, weiß nicht, ist das so ein bisschen also Überkompensation, weil sie ja hispanische Wurzeln hat? Keine Ahnung.
Ja, ich finde halt das Groteske ist, dass sie ja halt, weißt du, so keine alteingesessene Figur ist wie jetzt ein Captain America, wo ich dann so denke, ja, ich meine, der ist halt schon ewig da und auch zu ganz anderen politischen Zeiten auch irgendwie so geboren worden, quasi. Aber ich meine, die Figur gibt's da auch jetzt auch erst seit den 2010er Jahren oder so, wurde die irgendwann eingeführt. Und da denke ich dann halt so, America, Chavez, das ist halt irgendwie schon irgendwie, ich kann die Figur so nicht ernst nehmen. Wer heißt America mit Vorname, bitte?
Wahrscheinlich heißen einfach richtig viele Leute in America so. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob es das. Aber mich hat eine andere Sache, also nicht direkt an ihr, vielleicht wechsle ich jetzt auch ein bisschen das Thema, ich weiß nicht, aber schon was mit ihr zusammenhängt, gestört oder ist mir jedenfalls immer wieder im Film aufgefallen. Und zwar ist ja eigentlich die Prämisse, dass halt Wanda genau sie klauen will oder ihre Fähigkeiten klauen will, um eben durchs Multiversum zu ihren Kids reisen zu können und happily ever after mit ihren Kindern in der Realität nur in einer anderen chillen zu können. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, oder mir ist es jedenfalls nicht so aufgefallen, dass diese Motivation so gar nicht immer so erwähnt wird, sondern es wurde immer nur gesagt so, oh ja, Wanda will dieses Kind umbringen und wir müssen jetzt alles dafür tun und wir müssen uns jetzt quasi alle dem in den Weg stellen, weil es ist ein Child und Wanda, das kannst du doch nicht machen. Also ich finde, besonders am Anfang wurde das immer so, dass jetzt halt das eine Kind stirbt, als so Verteidigungsmotivation genommen. Und was ich mich gefragt habe, und ich glaube, es ist ethisch voll falsch, aber ist das nicht dieses, also es ist falsch wahrscheinlich, ist es nicht dieses Trolley-Problem dann im Endeffekt? Also wenn man mit dieser Aussage argumentiert, ob man jetzt das eine Kind überleben lässt oder halt den halben Tempel irgendwie opfert, das fand ich irgendwie dann, so wie das erzählt wurde, voll irritierend, obwohl ich jetzt als Zuschauende schon wusste, dass es ja mehr darum geht, dass Wanda nicht das ganze Universum zerhäckselt, so, aber ja, ist euch das auch aufgefallen? Ihr sagt gerade nichts und ihr guckt verwirrt, wahrscheinlich nicht so doll, aber das hat mich tatsächlich irgendwie ein bisschen gestört manchmal.
Also quasi die Motivation, America Chavez zu schützen im Prinzip.
Ja, genau, das.
Wenn dich jetzt einfach aufgeben, dann ist alles vorbei.
Ja, es ist voll gemein. Ich will natürlich nicht, dass sie stirbt. Ne? Nochmal fürs Protokoll. Ich finde es gut, dass sie ihr helfen wollen, nicht zu sterben. Aber so, als wie es halt kommuniziert wurde, fand ich es halt ein bisschen seltsam. Irgendwie.
Du wärst diejenige bei einer Geiselnahme, die das Kind wieder in das Gebäude zurückschickt.
Nein! Oh nee, okay, ist das Narrativ echt erstaunt.
Lass bitte alte, alten Männer und Frauen hier wieder raus. Wir geben euch das Kind.
Nein, aber ich glaube, es wurde tatsächlich noch später im Film irgendwie gereferenced, von wegen so, dass man ja auch manchmal Opfer bringen muss und dass, glaube ich auch, das war es vielleicht sogar bei der Statue, dass Dr. Strange sich geopfert hat, um, keine Ahnung, das Universum zu retten, und wäre das dann nicht in der Form auch so eine Art Opfer gewesen? Natürlich möchte ich nicht, wenn es eine Geiselnahme gibt, alle Leute oder halt das eine Kind da rausschmeißen, aber...
Nee, aber das ist ja eine Entscheidung, die kann weder Wanda treffen, noch kann die Dr. Strange treffen. Und auch America Chavez kann die ja eigentlich nicht treffen, weil ich glaube, sie soll noch ein Kind sein im Film. Ich glaube, die Schauspielerin ist schon erwachsen, aber ich glaube, die Figur soll noch minderjährig sein. Und insofern geht das ja eh nicht. Und ich war mehr sauer auf Wanda. Ja, ich war mehr so, Alter, setz dich mal jetzt in Ruhe hin und jetzt sprich das mal laut aus, was du willst. Ja. Und jetzt denken wir alle mal ganz in Ruhe drüber nach, ob das wirklich das Beste ist für alle. Das war mir so meins, so, aber ich meine, willst du wirklich
allem,
mit einer,
ja? Also genau, ihre Motivation ist ja, hey, ich möchte für meine Kinder da sein, weil wenn die krank werden, und dann gibt es doch bestimmt irgendwo in irgendeinem Universum ein Heilmittel dafür, und ich muss mich um die Kinder kümmern. Und dafür bringe ich jetzt ein anderes Kind um. Ja. Hey. So, Wanda, Moment, ich weiß nicht, ob das so schlau ist von dir.
Nee, aber ich meine, will ich mit einer magischen bösen Hexe diskutieren? Auch eher nicht.
Auch nicht so richtig.
Mein Grundprinzip von ihrem Denken war ja auch, dass sie eine Alternative von sich selbst ja ersetzt. Also sie in ihrem Plan war ja fest verankert auch, dass sie eine andere Version von sich selbst umbringt.
Ja.
Wie sie das gedacht hat, dass das funktionieren soll, so, das war so ganz am Ende so, yeah, what did you think would happen?
Ja,
ganz ehrlich. Ich musste da an eine Rick and Morty-Folge denken. Ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt, wo sie ja es in ihrer Dimension komplett verhauen und dann mit der Portal Gun in eine andere Dimension wechseln. Genau in dem Moment oder kurz nachdem ihre beiden Ichs in der Dimension sterben, damit sie dann deren Leben übernehmen können. Im Prinzip hätte sie sich eigentlich so eine Dimension suchen müssen. Aber gut, dass das dann auch so funktioniert hat, weil dann ist es nämlich so, dass Wanda doch noch irgendwie zu Sinn kommt. Ist auch so ein bisschen Marco Risch, mit dem ich im Kino war, der hat gesagt, das ist so irgendwie so typisch Marvel, dass am Ende der Bösewicht irgendwie doch noch zu Sinn kommt und so sein böses Tun einsieht und sich dann selber opfert. Das wollte ich auch nochmal fragen, wie ihr das seht. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es jetzt in der Dimension, in der sich Doctor Strange befindet, keine Wanda mehr. Das heißt, sie ist wirklich tot, oder?
Ja, also ich habe es so wahrgenommen. Und ich fand es auch, wusste auch nicht, wie ich das finde. Das war eins von diesen Sachen, wo ich meinte, ja, ich finde den Film eigentlich geil, aber bei so ein paar Sachen, das habe ich jetzt noch nicht zu Ende überlegt irgendwie, sondern das ist so ein bisschen einfach so ein komischer Beigeschmack, dass halt irgendwie innerhalb des Films und wie ihre Story war, quasi von Anfang, sie möchte zu ihren Kindern, dann dieser ganze Weg dahin, dann am Ende, dass sie quasi einsehen muss, dass es ihren Kindern am besten tut, wenn sie eben jetzt nicht in diese Welt eindringt sozusagen. dass da das irgendwie auserzählt ist, macht schon irgendwie Sinn oder ergibt Sinn für mich. Aber ich war auch so, oh, jetzt ist schon wieder, also Scarlett, also sie ist halt, oder Wanda ist halt so die mächtigste Person eigentlich im MCU oder im quasi Universum. Und jetzt stirbt sie und irgendwie ist auch schon Black Widow gestorben und irgendwie ist auch schon Gamora gestorben und das sind immer so diese Badass-Figuren aus den Avengers, dass die dann irgendwie sterben am Ende. Und das finde ich traurig. Und dann hat man zwar auch neue, starke Frauen so am Start, und aber die, mit denen ist man dann noch nicht so verbunden wie mit den Charakteren, die dann im MCU dann irgendwie doch im Endeffekt wieder weggekillt wurden. Deswegen habe ich noch nicht so für mich entschieden, am Ende noch nicht zu Ende reflektiert, ob es klar irgendwie jetzt innerhalb der Story Sinn ergibt, aber irgendwie ist es also für mich persönlich einfach ein bisschen enttäuschend, weil sie ist ja irgendwie, ich meine, sie hat das schon ein bisschen verkackt so, sie hat ein paar Leute umgebracht, war nicht gut, aber ich meine, wie du jetzt gerade schon meintest, es gibt ja trotzdem immer diese Redemption und andere Leute haben auch, weiß ich nicht,
ja, Sachen gemacht. Also ich glaube, ich fände es tatsächlich, es wäre tatsächlich die spannendere Wahl, sie am Leben zu lassen, wenn, also gesetzt im Fall, sie ist tatsächlich reumütig. Das ist mir bei Star Wars 9, ein ganz anderer Film, ich weiß, ist auch aufgefallen, dass Kylo Ren wird da ja auch geläutert. Und ich fände es viel cooler, dass er danach sich mit seinen Taten auseinandersetzen muss. Aber nein, natürlich nicht. Er stirbt natürlich. Und dadurch können wir so dieses ganze Unangenehme ausklammern. Also, dass er dann irgendwie zum Beispiel irgendwelchen Hinterbliebenen und vor die Augen treten muss oder so. Und genauso ist es auch hier. Weißt du, Tim, wie glaubst du wirklich, dass sie jetzt tot ist?
Auf der einen Seite, so von der inneren Filmlogik, ja, sieht's dann auch aus. Also ich meine, ist ein halber Berg auf sie draufgestürzt.
Kann man es gab dann noch so eine rote Explosion. Genau. Ich glaube, das sollte das auch zeigen, dass sie da wirklich so zerquetscht wurde.
Ich glaube, diese rote Explosion war vielleicht auch so der letzte Zauber, den sie ausgeführt hat, um die anderen, wie hießen sie, Darkholds, also diese anderen schwarzen Bücher, mit denen sie quasi diese Macht erlangt hatte, um diese zu zerstören. Das war wahrscheinlich noch der Zauber, den sie ausgeführt hat. Aber auf der anderen Seite, gerade so wie ihre Fähigkeiten ausgelegt werden ja bisher, dass sie auch teilweise etwas unbewusst funktionieren, gibt, glaube ich, immer so ein Hintertürchen, dass er auf die eine oder andere Weise doch wieder zurückkommt. Oder also sie
wenn,
übernimmt.
Man sie, ja, wenn man sie zurückhaben möchte, dann gibt es sehr viele Wege. Ich meine, vielleicht war die rote Blase, diese rote Zauberblase war, dann vielleicht hatte sie vorher schon die Bücher zerstört und der rote Puff war dann so, ah, sie ist doch noch entkommen vor dem Berg oder
ja, ich meine, guck mal in die Comics, da gibt's ja auch immer zig, deswegen gibt's ja auch die ganzen Multiversen.
Damit man Figuren trotzdem noch hat, irgendwie so, ne?
Ja, ich meine, da gab's ja auch so die Phase, in der der reguläre Wolverine gestorben ist, dann hat Old Man Logan aus einem anderen Universum hat übernommen im regulären Universum, irgendwann ist aber der richtige Logan doch wieder irgendwie aufgetaucht, also irgendwie geht's immer.
Und wenn sie jetzt vor allem haben wir ja jetzt eine Figur mit America Chavez, die deren Superfähigkeit ist, Portale zu öffnen in andere Dimensionen. Also dementsprechend ist es ja überhaupt kein Problem, die gute Wanda, in Anführungszeichen die gute Wanda, aus ihrer Dimension auszuborgen.
Ja. Mal abgesehen davon, dass er eventuell am Schluss ja nochmal eine sehr mächtige neue Zauberin eingeführt wurde in der Mid-Credit-Szene.
Stimmt.
Ne? Da ja, genau, das ist eigentlich ein schöner Übergang zu dem Thema. Also ich habe mir da jetzt noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Ihr hattet ein bisschen mehr Zeit als ich, glaube ich. Also wir sehen, du hast es mir schon geschrieben, wie sie heißt. Ich habe es gerade wieder vergessen. Also das ist eine etablierte Comicfigur, die da auftaucht, ja?
Ja, also ich habe noch keine offizielle Bestätigung. Aber was meine Recherche jetzt so ergeben hat, ist das aller Wahrscheinlichkeit nach Clear. Das ist die Supreme Sorceress aus der Dark Dimension. Dark Dimension, wir erinnern uns, das war da, wo Domaru. Genau. Und sie ist da quasi die Sorceress Supreme, zumindest in den Comics, ist übrigens in den Comics auch später mit Doctor Strange verheiratet.
Damn.
Das wäre doch schön, dann kommt er endlich mal von seiner alten Christine. Liebe mit Christine drüber hinweg, ja.
Ja.
Ja, eine kurz und schmerzlose mit Credit-Scene.
Die hat also jetzt einen Doctor Strange irgendwie so mitgenommen, um das diese Incursion da quasi zu fixen, oder? War das nicht so, dass es dann Incursion gab? Also so ein eine Auflösung von dem Universum war das, ne?
Beziehungsweise ein Zeitevent, das quasi also im Film damit erklärt wird, Incursion ist, wenn jemand in ein anderes Multiversum reist und da Zeug verändert und dadurch entstehen dann schlimme Dinge. Und wahrscheinlich, da jetzt ja durch Loki eben niemand mehr da ist, um sich um die ganzen Sachen zu kümmern, dass alle Zeitlinien und Multiversen geordnet nebeneinander herlaufen, gibt es Probleme und die lösen sich dann eben auf. Zurück, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Weiß gar nicht mehr.
Zu der guten Frau noch irgendwie? Hat die irgendwelche krassen Skills, von denen man wissen müsste? Weiß man das?
Sie ist halt auch eine starke Magierin. In den Comics bekommt sie aber, glaube ich, auch ziemlich viel noch gelehrt und von Doctor Strange selbst. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte, nämlich dieses Event könnte auch sein, einfach der erste Film, als er eben dieses Duell mit Dormammu hat, mit diesem Dämon.
Dormammu,
genau. Als er dieses Duell hat und dass das quasi dieses Event war, wo er dann irgendwas quasi in der Dark Dimension verändert hat, was, nee, sie sagt ja, dass sie sich um eine Incursion kümmern muss, die er selber angerichtet hat. Oder?
Das weiß ich nicht mehr so genau.
Ich habe ihn ja nur erst einmal geguckt.
Aber mir ist gerade eingefallen, dass er am Ende doch auf einmal so zusammengebrochen ist und dieses dritte Auge bekommen hat von dem seiner bösen Version, der den vom Darkhold, so hieß das, ne? So quasi übernommen wurde so ein bisschen oder beeinflusst wurde, weil er das quasi oder reingezogen wurde. Heißt das jetzt, dass Dr. Strange, also unser Dr. Strange, jetzt quasi korrumpiert ist davon und macht er jetzt komische Dinge, weil er Darkhold Materie oder Einfluss in sich hat?
Das glaub, also so wie das jetzt wirkte, ist es ich stelle mir das eher vor wie so eine böse Stimme im Kopf, die ihn vielleicht irgendwie immer so ein bisschen so vielleicht wie Venom oder so. Also die ihn irgendwie zu bösen Sachen hinreißt und er muss immer dagegen kämpfen. Weil es wirkt für mich dann in der Mid-Credit-Scene eher so, als sei er so willensstark, dass er diese dunkle Seite so in Schach halten kann.
Ausgeblendet.
Oh, bitte. Aber nicht Venom, wie das natürlich genau ist, das müssen wir uns dann in Doctor Strange 3 angucken oder wie auch immer Doctor Strange in the Dark Dimension oder wie der Film auch immer heißt.
Vielleicht ist es auch einfach irgend so ein Power-Up. Wo er jetzt einfach, wie du schon sagst, er ist willensstark genug, um das quasi den bösen Einfluss zurückzuhalten. Deswegen funktioniert es für ihn einfach nur als Power-Up.
Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zum Ende. Vielleicht machen wir noch einen Schlenker zu der Eingangsfrage. Jetzt, wo wir jetzt so ein bisschen über eine Stunde über den Film geredet haben, also ist euch irgendwie eine neue Gedanke gekommen oder seid ihr irgendwie, könnt ihr das jetzt nochmal irgendwie anders in neue Worte fassen, wie euch der Film so gefallen hat, Lisa?
Tja, ich weiß nicht, also neue Gedanken. Ich habe nur zwischendurch so überlegt, ob ich jetzt Wanda quasi oder eine andere Wanda aus dem anderen Universum wiedersehen wollen würde und bin mir aber nicht sicher. Irgendwie, weil ich weiß gar nicht genau, ob ich das dann generell so cool fände, wenn immer aus irgendwelchen anderen Universen auf einmal wieder Leute gezogen werden.
Das heißt quasi, wenn man, dass der Tod also noch ad absurdum mehr geführt wird als eh schon in den Marvel-Filmen.
Und genau, es kam ja eh, was du auch irgendwann zwischendurch meintest, auch so bei so Fights und so, da weiß man eh irgendwie bei Marvel, oder wusste man bisher jedenfalls immer, ach naja, denen passiert ja nichts. Und das ist so ein bisschen der Vibe von, die Person ist tot. Aber hier passiert ja nichts, weil irgendwo gibt's noch ein Backup in irgendeinem anderen Universum. Und ich weiß nicht, wie lange sie dieses Multiversum-Ding jetzt noch so durchziehen. Also durch die Phase auf jeden Fall. Aber ja, und neue Erkenntnisse über den Film, habe ich die? Hat Tim die vielleicht? Tim wirkt so, als wenn er ganz, ganz doll nachdenkt und bestimmt eine krasse Erkenntnis hat.
Nee, tatsächlich habe ich gar nicht mehr so krasses nachzuliefern. Ich glaube, das ist aber auch immer das Gleiche, wenn man direkt einen Podcast oder so aufnimmt, nachdem man den Film gesehen hat, muss man erstmal so ein, zwei Tage auch mal sacken
lassen. Erstmal klarkommen irgendwie.
Ja. Obwohl ich echt durch unser Gespräch jetzt den Mittelteil echt nochmal ein bisschen noch mehr wertschätzen kann. Einfach wenn man sich so bedenkt, was da einfach so passiert, gemacht wird. Und man sieht halt sehr deutlich in dem Film halt, dass auch diese alte Marvel-Formel einfach immer schlechter funktioniert, meiner Meinung nach. Dass man irgendwie sich satt gesehen hat und dass, wenn man das halt so geliefert bekommt, wie jetzt zum Beispiel am Anfang vom Film, dass man halt echt so ein bisschen, und das eigentlich die Alleinstellungsmerkmale von den einzelnen Filmeinträgen mittlerweile im MCU immer deutlicher als Pluspunkt eben wirken, eben wie jetzt so dieser Horror-Part und einfach Doctor Strange wird von einer wahnsinnigen Wanda durch irgendwelche dunklen Gänge gejagt, das fand ich einfach toll und das wird mir von dem Film halt auch mehr in Erinnerung bleiben als jetzt irgendwelche filmübergreifenden Resolutions und was da jetzt quasi das für andere Filme bedeutet, was bei mir hängen bleiben wird, sind genau diese Szenen.
Voll, bei mir auch.
Also der Film hat seine Schwächen, also auf jeden Fall, kann man nicht anderes sagen. Aber so wie wir jetzt über den Film geredet haben, würde ich schon sagen, dass so die positiven Seiten überwiegen und dass tatsächlich so ein Alleinstellungsmerkmal für den Film war. Also der erste Teil, der war halt so ganz nett, ja, bis auf die Szenen aus dem Spiegeluniversum. Was hat der Film sonst? Und hier hast du halt wirklich Sachen, die es sonst zumindest in den Realfilmen, also ich klammer jetzt mal die What-If-Sachen aus, aber in den Realfilmen so meiner Meinung nach noch nicht gegeben hat. Insofern ist das schon, sticht der Film hier schon positiv heraus. Und das ist ja schon mal was. Ja. Insofern, Kevin Feige, wenn Sam Raimi noch Bock hat, gibt dem Mann mehr zu tun, würde ich sagen.
Ja. Lass ihn noch mehr sein Ding machen.
Ja, auf jeden Fall. Also lass ihn vielleicht nicht mal nur 15 Meter Brücke bauen, sondern vielleicht auch mal eine eigene Brücke über irgendeinen Fluss. Muss ja kein großer Fluss sein.
Ihr mit euren Brücken, ey. Das zieht sich hier durch den Podcast.
Ja, das ist ja noch immer von dem Grundzitat des Fabian das, von ja, Sam ja. Raimi. Also es ja, kommt nicht von uns die
Es ist einfach sehr vielseitig, es ist vielseitig anwendbar, dieses Zitat, habe ich gelernt in diesem Podcast, um nochmal auf die Frage zurückzukommen.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Lob und Kritik gerne an sprichmituns@jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an euch, Lisa und Tim. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Und denkt dran, was in der dunklen Dimension passiert, bleibt in der dunklen Dimension. Bis zum nächsten Mal.